Herzlich willkommen zu den Videokassetten, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Sascha und an meiner Seite ist der Mann, der genau weiß, was passiert wäre, wenn es ganz anders gekommen wäre, bei Zurück in die Zukunft.
Der Per.
Per, der Kaffeesatzleser. Naja. Per, du hast ja letztes Mal...
Der Mutmaßer
oder so. Per, der Mutmaßer und dann bin ich der Kaffeesatzleser. Per, beim letzten Mal hatten wir dieses Format schon mal ausprobiert. Das ist gut angekommen. Wir haben viel positive Resonanz bekommen. Vielen Dank an euch alle dafür. Das Was wäre, wenn, das war die Folge 74, Magnum Indiana Jones wäre. Ja, tatsächlich, Tom Selleck hat damals als erster das Angebot gehabt, Indiana Jones zu drehen. Der Film wäre sicherlich ein ganz anderer geworden. Was wäre aus der Serie Magnum geworden? Was wäre aus Harrison Ford geworden? All das in Folge 74. Heute, Per, greifen wir die Grundidee nochmal auf. Was wäre, wenn
Michael J. Fox Zurück in die Zukunft gespielt hätte, weil dieser hat ja als erstes die Rolle angeboten gekriegt und nicht gespielt.
Was wäre, wenn die Produzenten von Familienbande auf den Vertrag bestanden hätten und gesagt hätten, Michael J. Fox darf nicht Zurück in die Zukunft spielen? Er hat ja, wie ihr in der letzten Podcast-Folge im Review zu Zurück in die Zukunft gehört habt, vormittags die ganze Zeit Familienbande gedreht, eine sehr erfolgreiche Comedy-Serie damals, wo er ein wichtiger Teil der Cast war, und dann immer zum Abend Zurück in die Zukunft. Das hat aber ganz, ganz viel Bitteln, Betteln und so weiter und so fort gekostet, um überhaupt die Produzenten zu überzeugen, dass dieser Film gedreht werden konnte. Man hatte da ja erst auch so eine andere Lösung, Per.
Also Grundsatz ist jetzt einmal der gewesen, Michael J. Fox war immer der Traumkandidat gewesen, stand aber für Familienbande, Hilfe, ich werde erwachsen oder kurz Family Ties, fest unter Vertrag. Und die Dreharbeiten ließen sich nicht verschieben. Der Studio-Mittelsmann Sid Sheinberg hat gesagt, ich habe da diesen Film gesehen, Die Maske mit Eric Stoltz, und das ist der Mann, der, wenn ihr Michael J. Fox halt nicht kriegt, Marty McFly spielen darf, und ja, nehmt ihn.
Ja.
Und das hat man ja auch gemacht. Also es war ja nicht so, dass das jetzt eine Mutmaßung ist, was wäre, wenn Eric Stoltz Michael J. Fox ersetzt hätte, sondern Eric Stoltz hat Michael J. Fox ersetzt. Und man hat angefangen zu drehen. Man hat Zurück in die Zukunft begonnen zu drehen mit Eric Stoltz. Die Sache hat nur da jetzt eine kleine Problematik entwickelt. Wir haben Zurück in die Zukunft, was eine lockere, flockige, in meinen Augen und deiner, wie du ja auch gesagt hast, perfekte Komödie ist.
Also ein sehr, sehr guter Film auf jeden Fall.
Aber Eric Stoltz hat Zurück in die Zukunft nicht als Komödie, sondern als Tragödie angesehen. Seine Aussage war, jeder, der Marty kennt, erinnert sich, wenn er nach 1985 zurückkommt, nicht mehr an den Martin, der vorher da war. Er müsse allen Leuten vorspielen, jemand anders zu sein. Er muss alle Leute kennenlernen, die er vorher kannte, weil alle Leute, die ja vorher mit ihm befreundet und bekannt waren, haben ja nie existiert. Und er hat das als unwahrscheinlich traurig angesehen, diese ganze Geschichte. Und hat ihn richtig runtergezogen. Und während der ersten Drehwoche stellte man dann auch beängstigend fest, dass Eric Stoltz die ganze Sache ja wesentlich ernster nahm, als es eigentlich hätte sein sollen. Also er hat die Sache wirklich als Tragödie empfunden. Und er hat sich auch so benommen, als wäre er auch, das geht schon im Method-Acting rein, er hat sich auch so benommen, als wäre er in der Zeit zurückgereist. Und als man dann die ersten fertigen Szenen gesehen hat, die gedreht worden sind, wurde dann dieses von den Leuten, die sich das angesehen haben, sehr schnell festgestellt, wir drehen hier mit diesem Mann den falschen Film. Die Szenen waren lieblos, ohne jede Emotion.
Sehr ernst.
Und ja, es fehlte halt die locker Flockigkeit, die dann ein Michael J. Fox reinbrachte. Also eine ganz klassische Sache in dem Film ist zum Beispiel Michael J. Fox Daunenjacke. Diese rote Daunenjacke, die ja von den 1955er Bewohnern am Anfang immer so als Rettungsweste angesehen wird. Das heißt, Marty kommt in die Vergangenheit mit Outfit von 85, was die Leute zum Teil gar nicht als solches kennen. Die Eric Stoltz-Version von Martin kam aber mit Kleidung zurück, die sogar ins Jahr 55 gepasst haben. Und es gibt ganz wenige Sequenzen, die erhalten worden sind, wo man auch merkt, dass er die Rolle ganz anders gespielt hat, ganz anders wahrgenommen hat.
Man muss auch ganz klar sagen, das war auch ganz lange, Peer, so ein Mythos, so ein Geheimnis. Es war bekannt, Eric Stoltz sollte die Rolle spielen. Es war bekannt, es war dann doch am Ende Michael J. Fox. Der Film war ein Erfolg. Aber bis vor wenigen Jahren gab es immer nur so ganz oberflächliche Informationen, bis man dann eigentlich erst so vor knapp 10 Jahren sich dem ein bisschen mehr geöffnet hat. Und es hieß immer nur, es hat nicht so ganz gepasst. Stoltz hatte nicht den richtigen Humor. Und dabei hat es man auch so ein bisschen sein gelassen. Ich denke mal auch so ein bisschen aus Respekt vor Eric Stoltz, weil man nicht so seine weitere Karriere schaden wollte, ist man da sehr oberflächlich geblieben. Und dann so circa 10 Jahre zurück hat man dann doch ein bisschen mehr erzählt. Gerade Zemeckis hat sich da mal sehr bedeckt gehalten.
Also ich habe das immer als Mythos wahrgenommen.
Es war so ein Mythos ganz lange, richtig. Aber es gab dann dieses Buch We Don't Need Roads, The Making of Back to the Future Trilogy von Kasene Gaines. Und dort haben dann die Kollegen einige Sachen eben auch ausgepackt. Und dort wurden dann die Dinge, die du jetzt gerade ansprichst, diese komplett falsche Tonalität, diesen Film zu begreifen. Also eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das komplette Fehlen von Komik. Ein ernster Film, ja. Ein Drama.
Also das Einzige, was ich mitgekriegt habe damals, war, ja, eigentlich sollte Eric Stoltz da spielen. Gab es nie irgendwelche Belege zu, ja, kann sein, kann nicht sein. Irgendwann ist dann mal ein Foto aufgetaucht, wo man eine Sequenz gesehen hat. Und zwar, du kennst sicherlich die Szene noch, wenn der DeLorean das erste Mal in die Zukunft reist um eine Minute. Mit Einstein, dem Hund, wo das Auto ferngesteuert auf die zufährt. Da gibt's tatsächlich ein Foto von mit Eric Stoltz mit wilden, hochgegelten Haaren, was schon sehr weird aussah. Wenn ich das noch finde, werde ich es euch auch gerne mal einblenden. Und vor kurzem, ich glaube so vor 3-4 Jahren, sind dann die ersten Szenen mal aufgetaucht, zusammen mit Crispin Glover, mit Christopher Lloyd, wo man ihn sieht, wo er da wirklich so ganz banale Klamotten trägt, wo man wirklich sagen könnte, das könnte auch 1955 gewesen sein. Und du aber an seinem Schauspiel schon merkst, wobei Michael J. Fox einen gewissen Humor rüberkommt, kommt bei Eric Stoltz Traurigkeit rüber.
Das ist so das Entscheidende, ne? Also Zemeckis fiel halt dann so auf, er bringt überhaupt nicht die Tonalität rüber, die wir wollen. Wir wollen ja so ein bisschen eine besondere Art von Humor transportieren, dieses, ja, ich sag mal, diesen Suspense of Disbelief eigentlich permanent mitschwingen haben. Und Stoltz, den er immer noch einen großartigen Charakterschauspieler nennt, also er verliert über ihn kein böses Wort, der brachte halt so eine Schwere da rein und gar keine komische Note.
Also eine Sequenz, die für mich da sehr aussagekräftig ist, über diese Komödien-Tragödien-Rüberbringungsgeschichte ist, wenn Marty McFly in dieser Milchbar, sag ich mal, sitzt, unbewusst neben seinem Vater George McFly. Und da gibst du diese Szene, wo du dann ein Close-up von George McFly, seitliches Konterfei hast und dann Marty so seitlich da hervorkommt und sich ihn anguckt. Was bei der Michael J. Fox-Version irgendwie als lustig wirkt, wirkt irgendwie so traurig bei Eric Stoltz. So wirklich so, ja, wie soll ich sagen? Ja, einfach, es fehlt der Humor. Es ist einfach nur Tragödie.
Das gibt's auf YouTube auch mittlerweile, weil es im Rahmen des Making-ofs auf der Blu-ray auch drin ist. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Filmmaterial. Kann Per vielleicht mal netterweise bei YouTube verlinken. Und wenn man dann sieht, wie er da so an seinem Vater vorbeiguckt, wo du im Original mit Michael J. Fox lachst.
Oder schmunzelt wenigstens.
Du schmunzelst. Ist das ernst? Ist das einfach brutal ernst? Und so hat Stolz diese ganze Rolle leider angelegt. Zemeckis selber beschreibt es so, dass ihm das aufgegangen ist, als er dann die letzte Szene, die Stolz auch wirklich gedreht hat. Es gibt ja immer das Gerücht, er hat einen kompletten Film gedreht. Das stimmt nicht.
Also sie waren 6,5 Wochen am Drehen. Der Film war noch nicht komplett gedreht.
Er war nicht komplett gedreht. Man war aber auch schon ein Stück weit drin. Man hat also ganz bewusst sich entschieden, nochmal einen Anlauf zu nehmen bei dem Produzenten von Familienbande, weil man gemerkt hat, das geht hier in eine falsche Richtung. Und es geht um diese Szene, und das sagt ja auch Zemeckis im Rohschnitt, wo es dann eben darum ging, zu schauen, wie weit sind wir auf dem Parkplatz des Supermarktes. Und als er die dann nochmal im Rohschnitt sich anschaute, merkte er, stopp, das geht nicht.
Wir drehen den falschen Film.
Wir drehen einen falschen Film, Notbremse, wir kommen hier so nicht weiter.
Und dann kommen wir jetzt zu unserem What If. Weil Sid Sheinberg hat damals gesagt, wenn ihr mit meiner Wahl Eric Stolz nicht zufrieden seid, besetzt ihn neu. Aber wie wäre denn der Film und wie wäre vor allem der Karriereverlauf von diesen beiden Schauspielern geworden, um die es geht, wenn der gesagt hätte, nee, machen wir nicht.
Das ist ganz wichtig. Vorher noch eine kleine Anekdote. Denn eigentlich hätten die Macher des Films nur auf die Crew hören müssen. Denn die Crew, die war von Eric Stolz wahnsinnig genervt. Weil die haben natürlich was ganz anderes gelernt und dachten, wir drehen hier eine beschwingte Komödie. Aber tatsächlich waren die Darsteller durch die Bank alle total genervt davon, dass er das in diesem Method Acting aufgezogen hat. Er hatte immer so diese Vision, ich drehe das jetzt wie ein Al Pacino, wie ein Robert De Niro. Das ist so das, was mittlerweile bekannt ist. Und das ging natürlich in eine ganz andere Richtung. Zum Beispiel ließ er sich auf dem Set von allen seinen Co-Darstellern nur mit Marty ansprechen, weil er immer in der Rolle war und niemals aus dieser Rolle rausgehen wollte. Das und auch so dieses Übertriebene, das hat die Kollegen halt massivst angenervt. Und dementsprechend sei die ganze Crew so genervt von ihm gewesen, dass sie alle ein Stück weit auch froh waren, dass es zu diesem Wechsel kam. Hier so ein kleiner Insight, den der Schauspieler des Biff Tannen, der Thomas F. Wilson, mal gelüftet hat. Ja? Die waren also jetzt eher nicht unglücklich, sagen wir es mal so ganz vorsichtig, über diesen Darstellerwechsel, auch wenn sie alles nochmal neu drehen mussten.
Okay. Aber in meinen Augen.
Und du weißt, was dann am Ende neben dieser Parkplatzszene auch zur Eskalation geführt hat? Das war die Cafeteria-Szene, die du schon angesprochen hast. Stolz hat sich geweigert, in dieser Szene eine handfeste Auseinandersetzung anzudeuten, ne, weil er sich nicht verletzen wollte.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, gehen wir mal wirklich davon aus, Sid Sheinberg hätte damals gesagt, nee, meine Entscheidung bleibt, ihr nehmt Eric Stolz und keinen anderen. In meinen Augen hätte es nur Verlierer gegeben.
Es war dann so, noch ganz kurz zu dieser Szene, wenn du das nicht weißt, Stolz hat dann immer wieder wild diskutiert und am Ende hat er diese Szene so gespielt, so rough, dass er einen Co-Star tatsächlich leicht verletzt hat.
Nee, ist mir nicht bekannt.
Ja, das heißt also, er hat da sehr, sehr große Willensstärke, sage ich jetzt mal, durchgesetzt. Lia Thompson, die Darstellerin der Lorraine, war eigentlich die einzige wenige, die wirklich noch positive Worte über ihn gefunden hat und hat gesagt, das war eine sehr harte Entscheidung, weil ich wirklich mit Eric befreundet war. Konnte aber die Entscheidung professionell für den Film verstehen und sagt, für den Film war das komplett richtig. Er hat das als Drama gesehen und ließ sich auch von diesem Weg nicht abbringen. Er war kein Komiker, er wollte kein Komiker sein, er wollte ein Method-Actor sein, er wollte ein Drama daraus machen und das hat einfach nicht gepasst und das hat die Atmosphäre am Set auch wirklich sehr belastet. Also das muss man hier an der Stelle sagen. Zemeckis nahm auch diese schlechte Stimmung in den Einzelgesprächen mit seinen Darstellern wahr und hat sie dann in Einzelgesprächen auch informiert, dass es eine gute und eine schlechte Nachricht geben wird. Und das war dann der Wechsel. Die schlechte ist, Stolz ist raus und die gute ist, Michael J. Fox ist drin. Zemeckis selber sagt, er hatte schlaflose Nächte, bevor er das am Set verkündet hat. Das ist ihm ganz, ganz schwer gefallen, weil das überhaupt nicht seine Art war. Und er hatte totale Angst, dass die Crew hoch verärgert war und vielleicht nicht mehr mitziehen würde. Allerdings rief dann jemand aus der Menge, und er möchte nicht sagen, wer das war, das ist überhaupt gar keine schlechte Nachricht. Und dann haben wohl alle sehr erleichtert reagiert und dann ging es mit einem ganz anderen Zug bei der Darstellung und beim Drehen weiter. Also wenn man das mal so für sich sieht, Per, alles in allem die richtige Entscheidung.
Ja, aber nochmal, hätte man Michael J. Fox nicht angesprochen und hätte dieser nicht Eric Stoltz ersetzt, wage ich zu behaupten, es hätte nur Verlierer gegeben. Es hätte nicht einen Gewinner in dieser Geschichte gegeben. Angefangen bei der Karriere, nehmen wir mal wirklich die Karriere von Michael J. Fox. Du hast Michael J. Fox zu der Zeit gehabt, der mit Family Ties, Hilfe, ich werde erwachsen, Familienbande, nenn die Serie, wie du willst, in Amerika sehr erfolgreich war. Der hatte dann davor oder während der Dreharbeiten zu diesem Film oder zu dieser Serie, Entschuldigung, hatte er mal zwei Fernsehfilme gedreht. Den einen wirst du gar nicht kennen, das ist das total ausgeflippte Sommercamp. Das lief mal auf RTL. Den anderen wirst du kennen, weil der ist aber in Deutschland auch nur oder weltweit im Kino nur erschienen aufgrund des späteren Erfolgs von Zurück in die Zukunft, das ist Teen Wolf. Und sind wir ganz ehrlich, Teen Wolf,
naja,
ist objektiv betrachtet kein guter Film. Teen Wolf hatte nur Erfolg wegen Michael J. Fox, den Star aus Zurück in die Zukunft. Davor hat er nur so Sachen gemacht wie mal hier eine Folge bei Wundersame Strafgericht, mal hier eine Folge bei Lou Grant, bei Boomer der Streuner, wie heißt es noch, Love Boat. Der einzige nennenswerte Kinoeinsatz, den er vor Familienbande hatte, war 3 Jahre vorher, 1982, bei Die Klasse von 1984, wo er ein bisschen Screentime hatte, aber auch jetzt nicht wirklich eine tragende Rolle. So, und alles andere, was dann gekommen ist, wäre ja da gar nicht erschienen. Ja, klar, die große Hollywood-Karriere in Form von die großen Blockbuster sind ausgeblieben. Aber ich wage zu behaupten, dass ein Zurück in die Zukunft 2 und Zurück in die Zukunft 3 nie existiert hätte.
Definitiv. Also lass uns mal jetzt wirklich reindenken. Eric Stoltz dreht das weiter und sie ziehen es durch.
Ja, dann hättest du ein Drama gehabt.
Dann haben wir einen Film, wo alle anderen Darsteller versuchen, so ein bisschen drüber zu spielen und lustig. Und er spielt es aber schwer und als Drama. Jetzt muss man ja sagen, wenn wir uns mal in den Film reindenken, die Eltern von Michael J. Fox spielen ja nicht lustig an sich in dem Film.
Nee, die Situation macht es humorvoll.
Die Situation macht es humorvoll. Der Vater ist halt ein bisschen ungeschickt, tollpatschig, ein Softie. Ja, die Mutter ist eine nette Liebe in den 50ern. Wenn man
ja, aber auch dann so ein bisschen auch hinter Jungs her, was sie dann später verheimlicht.
Ja, aber wenn man mal diese ganze Szenerie in den 50ern sich mit einem ernsten Eric Stoltz als Marty McFly vorstellt?
Es wird schwer zu packen sein. Weil du hast ja auch die Geschichte, dass Marty ja seine Eltern zusammenbringen muss, weil seine Existenz sonst bedroht ist. Ja, das kann ich als Tragödie nehmen. Aber ich kann es auch so als Tragödie wie Michael J. Fox verkaufen, dass eigentlich der humoristische Part, nämlich wie bringe ich meine Eltern zusammen, wesentlich wichtiger ist, als dass ich vielleicht nachher gar nicht mehr da bin. Es wird nicht so in den Vordergrund gezogen. Es wird kurz erwähnt, erklärt, warum macht Marty es das, weil sonst seine Existenz ausgelöscht wird. Aber es wird mehr der Schwerpunkt drauf gesetzt, ich versuche meine Eltern einfach zusammenzubringen. Und bei Eric Stoltz wäre es, glaube ich, wirklich so hinausgelaufen, dass er es immer wieder auf seine mögliche Auslöschung in der Geschichte gebracht hätte.
Also ich möchte immer wieder auf diesen total spannenden Vergleich dieser Szene in der Cafeteria hinaus. In dieser Bar, wo Marty McFly an seinem Vater vorbeischaut. Dann sehe ich natürlich die gewohnte Szene, wie ich es kenne, mit Michael J. Fox. Das hat so eine Verwunderung.
So nach dem Motto, was passiert hier gerade?
Was ist das? Mein Vater? Check nix. Aber es hat auch dieses Hilflose. Und wenn ich auf Eric Stoltz schaue,
sehe ich nur Traurigkeit.
Traurigkeit. Betroffenheit. Also jede Szene kriegt ein komplett anderes Framing. Wenn man, es gibt auch im Internet, schaut euch das mal an, schöne Szenenfotos mit Eric Stoltz, mit dem Doc. Der Doc ist Doc.
Doc ist Doc.
Doc ist Doc. Da ändert sich gar nichts dran. Das heißt, was man hier gut erkennen kann, ist tatsächlich, diese Rolle bleibt so überdreht. Die würde einen krassen Kontext zu Eric Stoltz, Marty McFly bilden, der ja ernst ist. Traurig, ja, schwer.
Also ich sag mal, Doc Brown wäre noch durchgeknallter, wie er rüberkäme.
Genau das meine ich. Ich glaube, wo Marty ja so ein bisschen wibbelig war und den 50ern überhaupt nicht passend, weil er kommt ja aus den rock'n'rolligen 80ern. Wie willst du diese Gitarrenszene mit Eric Stoltz drehen? Die hätte es ja nie gegeben.
Nee, da hätte man sich was an... Wahrscheinlich hätte er nur gesungen. Es ist ja die Sache, die ich meine. Eric Stoltz bringt nur Traurigkeit für mich. Also nichts gegen Eric Stoltz. Ich kenne auch Filme, die mag ich mit ihm. Aber Eric Stoltz war wirklich hier die falsche Wahl. Weil er hat das Konzept nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass wir hier einen lustigen, netten kleinen Film drehen, der erfolgreichste Film des Jahres werden sollte und mit ihm nie geworden wäre. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube nicht, dass der Film Zurück in die Zukunft mit Eric Stoltz auch nur ansatzweise so erfolgreich geworden wäre wie mit Michael J. Fox. Und das hat nichts damit zu tun, dass Michael J. Fox ein hoher Player im Fernsehen war. Weil die Leute, die ins Kino gehen, gehen nicht wegen Michael J. Fox da rein, sondern die gehen in diesen Film rein, weil da steht zum Beispiel Steven Spielberg drauf, du siehst dieses geniale Auto und kriegst durchs Marketing beigebracht, das ist eine schöne Komödie. Und wenn du dann in Zurück in die Zukunft mit Eric Stoltz gegangen wärst und man hätte dir den Film im Marketing genauso verkauft, und machen wir uns nichts vor.
Das hätte man gar nicht tun können.
Ja, was heißt, hätte man nicht tun
können?
Also
es hätte ja den Doc gegeben. Das wäre geblieben.
Ja, aber
es hätte die Musik gegeben. Es hätte.
Aber du wärst dir verarscht vorgekommen im Kino.
Es hätte den DeLorean gegeben. Das blieb ja alles.
Ja, aber dir wäre ein anderer Film. Man hätte dir einen anderen Film versprochen, dann als den du gekriegt hast.
Man hätte einen Film bekommen, der leichte Sequenzen gehabt hätte.
Aber auch schwere.
Aber ganz viel schwere Sequenzen, quasi ein deutlich. Und das sagen auch Filmkritiker, die sich mal die vorhandenen Szenen, die man mittlerweile sehen kann, mit Eric Stoltz angeschaut haben. Die sagen nämlich klipp und klar, bei dem, was veröffentlicht wurde, das Ganze ist viel cineastischer. So subjektiv, ja? Der tatsächlich fertige Film heute, das ist ja eine leichte, lockere Komödie. Und das war wirklich so, das wirkte viel cineastischer, tiefer. Wir benutzen immer das Wort Drama, Tragödie, wie auch immer. Das ist schon dann etwas, das hätte ein ganz anderes Publikum angesprochen. Und ich glaube, da sind wir bei uns einig, ein viel kleineres Publikum.
Ja.
Ja, selbst wenn dann der Doc ein Kultcharakter geworden wäre, ein Stück weit. Selbst wenn der DeLorean Kult gewesen wäre.
Marty wäre nie Kult geworden.
Marty McFly wäre nie Kult gewesen. Dementsprechend muss man sagen, sehr gut, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Es hätte einen komplett anderen Film gegeben, der definitiv nicht erfolgreich gewesen wäre. Und wir schauen mal auf die Karrieren der beiden. Ich fange mal mit Eric Stoltz an.
Nee, fang mal ruhig mit Marty, mit Michael J. Fox an.
Ja, wie du möchtest. Dann fangen wir.
Weil das finde ich auch interessant, weil er wäre heute in meinen Augen nicht so präsent. Weil ich behaupte, die Filme, die er danach gemacht hat, wären größtenteils nie mit ihm besetzt worden.
Wir fangen mal mit ihm an und wir wissen ja, er war ein wichtiger Teil des Casts der Familienbande. Was hat er denn davor gemacht? Eigentlich jetzt nicht ganz,
ja, sagte ich ja vorhin,
ganz so viel Erwähnenswertes. Du hast es schon mal ganz kurz hier reingedroppt. Das ist jetzt tatsächlich, Also, wir können uns, wie gesagt, über Teen Wolf unterhalten, weil ich finde, das ist ein Film, der zeigt eigentlich, wo seine Karriere vor Marty McFly war. Der ist okay, den kann man sich anschauen, aber das ist nichts Tolles. Er hatte dazu ein paar Gastauftritte in Serien, weil er ja selber ein Serienstar war. Aber viel mehr ist da jetzt auch nicht bei rumgekommen, Per.
Ja, und wenn du bedenkst, okay, danach ist nie der große Film gekommen, den vielleicht jeder dann mit ihm in Verbindung setzt, aber man muss ganz ehrlich sagen, es kamen so Filme wie Das Geheimnis meines Erfolges, den ich echt nett finde.
Der ist nett, aber den hätte es niemals gegeben ohne Zurück in die Zukunft.
Richtig. Die grellen Lichter der Großstadt, das ist ein Drama, den hätte es auch nicht mit ihm gegeben.
Ja, also man muss ganz klar sagen.
oder
auf was die harte Tour,
Doc Hollywood. Alles gute Filme, aber die hätte es nicht gegeben. Oder jemand, den eine Ex-Freundin von mir unwahrscheinlich geliebt hat, war ein Concierge zum Verlieben. Das sind alles Filme, die wären nie gedreht worden. Auch so eine Sache, dass er später Chaos City, Spin City gedreht hat, wage ich zu bezweifeln, weil auch die hat man nur gedreht, weil es ist Michael J. Fox.
Es ist halt, er war ein Serienstar, der später nochmal, einige Filme gedreht hat, aber tatsächlich trotz Zurück in die Zukunft hatte er schon nicht die große Karriere. Hier müssen wir aber auch bitte nochmal ganz klar sagen, irgendwann natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch aufgrund seiner Krankheit.
Das ist ganz wichtig zu sagen, weil ich hatte irgendwann mal vor einiger Zeit von Robert Zemeckis, Bob Gale, was mitgekriegt, dass die ersten Anzeichen auch schon während Zurück in die Zukunft 2 und 3 zu sehen waren. Klar, das ist auch noch darin begründet, aber trotz allem, das,
wofür... Kann man nicht seriös einschätzen, wollen wir auch nicht.
Nein, aber er wäre, sind wir ganz ehrlich, Michael J. Fox wäre für mich nur eine Randnotiz, weil ich damals Familienbande geguckt habe, die ganz lustig fand. Ich kenne natürlich die Klasse von 1984, die ich nie mit ihm in Verbindung gesetzt hätte. Aber der Mensch, Michael J. Fox, wäre mir nicht so präsent im Kopf, wie er heute ist. Ja. Und das ist halt die Sache, weshalb ich meine, da wäre Michael J. Fox schon mal auf der leider Verliererseite, weil er hat sich durch Marty McFly in Zurück in die Zukunft ins kollektive Gedächtnis der Menschen reingeschrieben.
Er ist Popkultur und das für immer. Ne? Die Erkrankung hatte er so circa um 2000, das heißt mitten in Chaos City, ne, wo er dann ja auch nicht komplett bis zum Schluss blieb und am Ende auch ersetzt wurde, beziehungsweise auch seine Auftritte zurückgefahren wurden. Und danach er dann natürlich auch deutlich reduzierteres Programm fuhr und viele Jahre auch Pause quasi hatte. Also zwischen 2005, 2009 ist gar nichts erschienen. Und dann nur Serienauftritte oder kleine Cameos. Also hier finde ich, ist es ganz schwer zu spekulieren, auch wie wäre seine Karriere ohne die Krankheit gewesen. Das wollen wir nicht. Wir können aber festhalten, die Karriere ohne Zurück in die Zukunft wäre wahrscheinlich ganz anders gelaufen, nämlich viel ruhiger. Was uns zu Eric Stoltz bringt.
Und auch er hätte nichts aus Zurück in die Zukunft gewonnen. Weil, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal eben von Eric Stoltz wegbringe, weil du darfst ja nichts vergessen. Ich wage zu behaupten, das hast du ja indirekt auch schon gesagt, Zurück in die Zukunft wäre ja mit Eric Stoltz auch nicht so ein Erfolg gewesen.
Der Film hat $20 Millionen gekostet. Wir müssen uns die Frage stellen, wie viel, also wir wissen ja, was jetzt Zurück in die Zukunft eingespielt hat, fast $400 Millionen, ein Riesenerfolg. Was hätte der Film eingespielt mit diesem Drama-Tragödienanteil von Eric Stoltz, wenn alles andere annähernd gleich geblieben wäre?
Weißt du, mit welchem Film du eigentlich Zurück in die Zukunft vergleichen könntest?
Ja.
Ich habe einen Film, mit dem kannst du super vergleichen. Und mal gucken, ob du den weißt, ob du den Film überhaupt kennst. Aber das würde passen. Peggy Sue hat geheiratet mit Kathleen Turner.
Mhm.
Das ist eigentlich nichts anderes dann von der Tonalität, wie dann Zurück in die Zukunft mit Eric Stoltz. Netter Film mit Zeitreisethema, aber den gab es, aber den hast du auch vergessen. Und das wäre Zurück in die Zukunft auch ein netter Film mit Zeitreisethema. Die Grundidee ist gar nicht mal so schlecht. Die Umsetzung, würde in Vergessenheit geraten sein. Und damit hätten wir den nächsten Flop von auch Robert Zemeckis gehabt, der dann auch seine Karriere beendet hätte.
Da kommen wir gleich nochmal zu, das ist auch ein wesentlicher
Aspekt. Aber erstmal zu Eric Stoltz.
Er hat dann ja viele Jahre nicht wirklich etwas gemacht, was hervorsticht. Auftritt in die Fliege 2, ja.
Auftritt ist gut, der war die Hauptrolle. Das war der
1989.
Aber du hast noch einen Film vergessen, den muss ich leider, ich muss dir nochmal dazwischen grätschen, Entschuldigung. Der hat einen Film gemacht, also er hat ja die Maske gemacht, deshalb kam er ja zu dieser Rolle, Marty McFly. Aber er hat danach nochmal einen Film gemacht mit Lea Thompson, nämlich Ist sie nicht wunderbar? Some Kind of Wonderful. So eine typische Kino, Jugendkomödie, so eine Schmonzette und
Er ist sich da halt auch ganz oft treu
geblieben. War auch nie so doll.
Nein, aber er ist sich halt auch ganz oft treu geblieben, dass er eher so die tragenden Rollen spielen wollte. Und davon ist er ja dann erst viel später abgerückt. Wenn man dann nämlich mal spult und spult und spult, kommen wir zu 1994. 9 Jahre nach Zurück in die Zukunft, wo er gefeuert wurde, hat er dann eine Rolle in Pulp Fiction und hat parallel Killing Zoe gedreht. Und irgendwas hat den guten Eric Stoltz dazu bewirkt, von seinem Method Acting abzurücken und einfach mal das zu machen, was der Mann auch wirklich gut kann. Schauspielern, aber nicht so tief, nicht so tragend, denn wer Killing Zoe gesehen hat, ein sehr guter Actionthriller.
Sehr guter Actionfilm.
Von Roger Avary, der mit kleinem Budget sehr, sehr erfolgreich war, wo er die Hauptrolle spielt und womit er auch tatsächlich zum ersten Mal mir positiv aufgefallen ist, plus seine kleinere Rolle in Pulp Fiction, hat er natürlich ein bisschen seinen Ruf begradigt. So richtig durchgestartet ist er danach aber trotzdem nicht. Der hatte dann Auftritte in God's Army, in Jerry Maguire. Also die Rollenangebote waren schon da, aber so, dass er dann nochmal eine richtig tolle Hauptrolle hatte, kann man nicht sagen.
Und das ist, was ich meine.
Und dann ist
die Karriere... Er hätte auch nicht aus diesem Film profitiert.
Nein.
Die Karriere, wenn wir davon ausgehen, dass der Film vielleicht nicht gefloppt wäre, zurück in die Zukunft, aber weit hinter dem gelandet wäre, wo er nun mal mit Michael J. Fox gelandet ist. Ich behaupte, die Laufbahn, die Karriere von Eric Stoltz hätte sich null verändert. Wir hätten die gleiche Karriere
wie vorher. Weil der Film auch einfach nicht erfolgreich gewesen wäre.
Richtig.
Es vielleicht wäre er sogar länger beim Method Acting geblieben, weil er sich bestätigt gefühlt hätte, dass es richtig war, das durchzuziehen. Weiß ich nicht, Mutmaßung. Aber ich glaube auch, die Karriere hätte sich nicht massiv verändert. Er hat dann im Butterfly Effect eine Rolle gehabt, 2004, aber ihr merkt, die Abstände sind sehr groß. Immer mal wieder in Serien ist er aufgetreten, aber die große Karriere ist definitiv verwehrt geblieben. Aber wenn ihr euch eben Killing Zoe mal anschaut, wenn ihr auf diese Art von Film steht, dann merkt ihr, was vom Schauspiel potenziell bei diesem Mann möglich war, weil in diesem Film bringt er seine Rolle wirklich sehr gut rüber. Und verleiht dem Film, obwohl der als Action-Thriller noch sehr gut funktioniert, sogar ein kleines bisschen eben Tiefe.
Also du merkst eigentlich, dass er verschiedenste Arten Schauspielern kann, weil guck dir wirklich hier, wie heißt er noch, Anaconda an, wo er ja auch eine gute Rolle spielt. Er kann Schauspielern, in Jerry Maguire, er kann Schauspielern, in God's Army, wo er einen der Engel spielt. Ich sag mal so, der Mann kann in den Rollen, die er darstellt, überzeugen. Er muss die Rolle nur verstehen. Und die hat er mit Zurück in die Zukunft nicht verstanden. Das ist ungefähr so, als würdest du die nackte Kanone drehen und machst die als ernsten Krimi.
Ja, genau.
Und deshalb, gerade bei der nackten Kanone, lasse ich mich zum Beispiel überraschen, der neue Frank Drebin, weißt du, wer das wird?
Nein.
Liam Neeson.
Oh.
Also ein Charakterschauspieler, der vor ein paar Jahren den Sprung als Action-Schauspieler gemacht hat, geht jetzt in die nackte Kanone rein. Wird auch interessant zu sein, wie dieser Film dann funktioniert. Aber bei Eric Stoltz ist es halt so, er hat sich in den 80er Jahren, und das ist jetzt reine Mutmaßung, aber ich glaube, als anderen Schauspieler gesehen, als er eigentlich war. Ich behaupte auch immer noch diese ganze Method-Acting-Geschichte. Ja, einerseits ist das ganz schön, ist ein nettes Gimmick, aber es verwehrt auch vielen Leuten Karrieren.
Ja gut, es war seine Überzeugung. Ich meine, die es wirklich beherrschen und wo der Film auch passt. Und er hat sich ja an mal eben Al Pacino und Robert De Niro orientiert. Also an den ganz Großen, dann ist das natürlich ein Karriere-Push schwierig. Weißt du denn, dass der auch im Endprodukt noch zu sehen ist?
Es soll mehrere Szenen, du meinst Zurück in die Zukunft, ne?
Ja,
es soll
Eric Stoltz ist in Zurück in der Zukunft.
Es soll mehrere Szenen sein. Eine, die sich hartnäckig hält, dass die erste Sequenz sogar in Zurück in die Zukunft, bis man Marty als Ganzes sieht, komplett Eric Stoltz sein soll. Es gab lange das Gerücht, dass der Schlag, den Marty an Biff Tannen gibt in der Milchbar, Eric Stoltz sein sollte, aber das ist mittlerweile widerlegt, weil da weiß man mittlerweile, das war ein Stuntman, weil der Darsteller von Biff Tannen konnte sich definitiv daran erinnern, dass er die Szene nur ein einziges Mal gedreht hat, ja, und da war keiner von beiden bei.
Das stimmt nicht so ganz. Also es gibt ja die Szene, wo Eric Stoltz gegen seinen Willen diese Szene gedreht hat, weil er wollte dieses Handgemenge eigentlich nicht drehen. Er hat da ja dagegen geredet und er hat sich aber so aufgeregt, dass er das dann gegen seinen Willen gedreht hat, mit dem Ergebnis, dass er dann ja dem Biff-Darsteller richtig eine verpasst hat, woraufhin der verletzt war und richtig sauer auf ihn war. Und es gibt eine einzige kleine Sequenz aus diesem echten Schlag, die man reingeschnitten hat, weil die besonders schwungvoll war. Das heißt, der Schlag, wenn man sich das Frame für Frame anschaut, von an der Stelle, der da stattfindet, von Marty gegen Biff, sind drei Leute. Das ist einmal Michael J. Fox, wenn man ihn sieht, ein Stuntman, der den Stunt ausgeführt hat, und man hat in einer Sequenz tatsächlich für einen kurzen Moment Eric Stoltz echten Schlag ausgepackt und dort reingeschnitten. Das kann man sehr gut an der Lichteinstellung erkennen, mittlerweile auch bestätigt tatsächlich. Aber wie du schon sagst, das sind so kleine Mythen um den Film, ne, wo dann immer wieder diskutiert wurde. Es gab ja auch ganz lange die Frage, wann kann man diese Eric Stoltz-Szenen sehen, weil die ganz lange unter Verschluss waren, bis sie ja im Rahmen des Making-ofs gezeigt wurden. Per, wir haben aber noch ein zweites Wort, was wir ganz kurz diskutieren wollen. Ich stelle mir vor, in diesem Film hat der Doc keinen Hund, sondern einen Affen.
Ach komm.
Was denn? Ich stelle mir vor, der heißt nicht Doc, sondern Professor.
Ja.
Und ich stelle mir vor, der Film heißt nicht Zurück in die Zukunft. Lass uns das mal gerade durchdenken. Es sind ja nur 4, 5 Veränderungen. Der hat einen Affen. Der heißt Professor. Der Film heißt nicht Zurück in die Zukunft, sondern wie hieß nochmal dieser?
Spaceman from Pluto.
Spaceman from Pluto.
Das klingt schon nach... Also, Entschuldigung, allein der Titel ist für mich schon das Problem, dass ich denke, ich sehe irgendeinen Roger Corman-Film.
Ja.
Da ist schon kein... Entschuldigung, da hätte ich auf VHS Bock drauf damals gehabt, wenn das Cover gestimmt hätte. Aber ich wäre nicht dafür ins Kino gegangen.
Ja, also der Titel ist es, ne?
Also ich wäre nicht in einen Film mit dem Titel Spaceman from Pluto gegangen, weil das Ding klingt schon zu sehr nach Roger Corman Billigschmiede, weil du darfst ja dann auch nicht vergessen, das Plakat müsste dementsprechend umgeändert werden und. Ich wäre da nicht reingegangen.
Ja, ich glaube, wir alle nicht, oder?
Nee. Aber wenn du schon das Wort if aufmachst...
Ja, das müssen wir ja, weil das war ja der Ursprungsplan. Also einer der Ursprungspläne. Ich muss ja sagen, die Grundidee dieses Drehbuchs war ja uralt. Und es gab ja verschiedenste Anläufe, das immer wieder zu verfilmen. Und du hast Robert Zemeckis gerade. Das ist ja auch ein What If. Robert Zemeckis hatte ein Problem. Der war nicht erfolgreich.
Nee, der war... alles andere, nur nicht erfolgreich.
Und Robert Zemeckis hatte mehrere Flops produziert als Regisseur.
Und oh ja.
Hatte eigentlich das Problem, der wollte auch nicht mehr mit Spielberg etwas machen.
Nee, er wollte schon machen. Entschuldigung, das ist dann falsches...
ja, aber er hat sich so ein bisschen...
Aber Spielberg hatte schon so Anzeichen gemacht. Also auch wenn er Zemeckis gut leiden konnte. Aber...
ja, aber es spielt nichts ein,
Kassengift. Ja.
Ne? Also, ich weiß nicht, ob er mit einem Bein im Kittchen zum Beispiel kennt. Das sind halt so Dinge, die sind gefloppt. Und kurz vor Zurück in die Zukunft 1984 kam Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten mit ihm.
Und der hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Der hat dann deutlich seinen Ruf wieder verbessert und dafür gesorgt, dass überhaupt Spielberg wieder gesprächsbereit war. Wir stellen uns jetzt vor Spielberg, der voll übrigens auch hinter dem Darstellerwechsel stand. Spielberg hätte jetzt an der Stelle... das Endprodukt mit Eric Stoltz gehabt. Was hätte das mit Robert Zemeckis Karriere gemacht? Hätte es jemals Zurück in die Zukunft 2 und 3
also gegeben? Nein, in allen Fällen, es wäre nie auf 2 und 3 gekommen.
Hätte es falsches Spiel mit Roger.
Und das ist die ganz wichtige Sache. Das ist einer der besten Komödien, die ich kenne. Und auch diesem Film hätte es nicht gegeben, weil...
Und du weißt, was der 1994 gedreht hat.
1994?
Forrest Gump.
Ja, okay, das war ich nie der Fan von.
Ja, nie der Fan von, aber das ist ein Weltfilm.
Nein, du hast recht, du hast recht, du hast recht.
Und man muss sich ja die Frage stellen, großes What If, Robert Zemeckis Karriere wäre mit Eric Stoltz zurück begraben in die Zukunft worden. Begraben gewesen. Der Mann hätte niemals den Auftrag für Roger Rabbit bekommen. Der Mann hat dann Der Tod steht ihr gut gemacht, den ich persönlich sehr gut fand. Forrest Gump. Cast Away, der Polarexpress. Also lasst euch das mal bitte auf den Zunge zergehen, was der Mann da alles geleistet hat in den Jahren. Als Regisseur, aber auch als Produzent hat er ja ganz, ganz viele Dinge gedreht. muss man ganz klar sagen, ich glaube, das wäre so nicht gekommen.
Also ich denke eher, halt viele Filme würden wir gar nicht haben.
Ja, wobei Forrest Gump, glaube ich, hätte man durchgezogen mit einem anderen Regisseur. Und aber dann ist aber die Frage...
Was für ein Forrest Gump?
Genau.
Mit weil einem das anderen Buch Regisseur. Unterscheidet sich schon stark vom Film.
Und er hat das hervorragend adaptiert, ein tolles Drehbuch, hervorragend verfilmt. Und da muss man die Frage stellen. Das What If bei Robert Zemeckis geht so weit... Wie wäre ein Forrest Gump gelaufen ohne Robert Zemeckis? Wie wäre ein Castaway gelaufen ohne Robert Zemeckis? Also wirklich tolle Filme, sehr erfolgreich, wo er auch wirklich dem einen Stempel aufgesetzt hat. Also man merkt, wir sind hier bei einem ganz, ganz großen What-If.
Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn Robert Zemeckis mit Zurück in die Zukunft gefloppt wäre, wären ja andere Sachen auch gar nicht erst gekommen. Es wären zum Beispiel Geschichten aus der Gruft, wo er ja auch maßgeblich dran beteiligt war. Nie verfilmt worden. Als Serie, wie auch als Filme. Und wie du sagtest, Forrest Gump, was wäre aus Forrest Gump geworden? Roger Rabbit, wäre Roger Rabbit überhaupt gedreht worden oder nicht? Weil eine der besten Szenen mit Roger Rabbit, das ist die Sequenz, wo Bugs Bunny und Mickey Mouse ein Hochhaus runterfallen und sich dann mit einem Dialog liefern. Diese Sequenz ist nur gekommen, weil halt Robert Zemeckis beide Figuren miteinander im Film haben wollte. Und
ja, ja.
Deshalb sagte ich ja vorhin, es wäre nur noch eins.
Ja, klar.
Aber lass mich eben den Satz sagen und dann sag mal, ob das dann auch der Fall wäre. Wie ich schon sagte, in meinen Augen, es hätte bei dieser Eric Stoltz Geschichte nur Verlierer gegeben.
Ich glaube, ich habe noch einen.
Noch einen Verlierer.
Christopher Lloyd. Der hat jetzt nicht die Mega-Karriere.
Nein, weil er auch immer...
Seine Rolle des Docs, das ist er. Wir haben in der letzten Folge bei dem Review klar betont, wie toll wir das finden, dass beide, Michael J. Fox und er, nach all den Jahren noch ihre Rollen so wertschätzen und so lieben und auch so honorieren. Der hätte ja jetzt mitgespielt in dem Film, aber der hätte in einem schweren Film, Drama, das nicht so erfolgreich ist, nichts eingespielt hätte, ohne Fortsetzung mitgespielt. Da muss man sagen, dann hätte der Mann erst recht keine Karriere gehabt, oder?
Oh, ich habe noch
einen. Der hat zum Beispiel ein falsches Spiel mit Roger Rabbit ja auch ein bisschen mitgespielt.
Und das als Bösewicht, das kongenial.
Absolut.
Aber es hätte noch einen Verlierer gegeben. Weißt du wen? Mhm. Die Zuschauer. Weil wir uns hätte man auch eine, ich glaube, du bist kein Fan von der Serie, ich schon, uns würde eine sehr geniale Fernsehserie fehlen. Rick and Morty. Die unwahrscheinlich stark an die Figuren von Marty McFly und Doc Brown angelegt sind.
Ja.
Und diese Serie wird's dann in der Art auch nicht geben. Und ich liebe Rick und Morty. Und das ist halt die Sache. Du hast hier
19... Ja, alles, was darauf aufbaut, die ganzen Zitate. Der DeLorean hätte nicht den Kult gehabt und, und. Also man muss ja sagen, alles, was den Film ausmacht, was Kult hatte... Was da noch eine Weiterentwicklung erlebt hat, das hätte alles so nicht stattgefunden.
Ja, du hättest den perfekten Film 1985 nicht bekommen. Du hättest einen maßgebenden Film, der wirklich ins kollektive Gedächtnis gelangt ist, nie gehabt. Und du hättest einen Darsteller gehabt, die ihre Rollen, die Rolle ihres Lebens nie bekommen hätten. Und es ist umso schöner, dass Michael J. Fox, der von Anfang an für die Rolle vorgesehen war, den man nicht nehmen konnte wegen Familienbande, doch noch im Nachhinein verpflichtet hat dafür. Und ich weiß nicht, kennst du den Film Flash aus dem DC-Universe?
Ja, klar.
Wie dystopisch diese Welt ist, in der Flash landet, kriegst du allein damit mit, Flash landet in einer Zeit, als Zurück in die Zukunft von Eric Stoltz gedreht wurde. Das ist auch so ein netter Gag in dem Film, als ja. Er als Scherz sagt, ja, und wer hat bei euch Zurück in die Zukunft gedreht? Eric Stoltz. Und alle, oh, Eric Stoltz, natürlich. Marty McFly ist Eric Stoltz. Und what?
Als Schlusswort kann man sagen, es hätte nur Verlierer gegeben. Ja, bevor du uns rausschmeißt, Per, eine Bitte an euch. Wenn ihr das bis hierhin gehört habt, dann seid ihr bestimmt sehr an Was wäre, wenn, an so What-Ifs interessiert. Also, schreibt uns doch mal bei YouTube in den Kommentaren. Ihr kennt bestimmt diese What-Ifs. Wer hätte welche Rolle eigentlich spielen sollen, was dann nicht geklappt hat? Schreibt uns doch mal, was wir behandeln sollen, was euch interessiert, in die Kommentare bei YouTube rein. Wir lesen das, versprochen. Und nicht nur das, wir werden es lesen und auch ernst nehmen, im Sinne von, genau prüfen, was wir davon dann als nächstes bei den nächsten What-If-Folgen umsetzen. Per, wir sind fertig. Hier gab es heute nur Verlierer außer uns beiden.
Liebe Videofreunde.
Und die Hörer natürlich.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen, gehört und geschaut haben, möchten wir Sie bitten, das Videotape zurückzuspulen, da sonst 1 Euro Strafgebühr in Ihrer Videothek des Vertrauens stattfinden wird. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Ciao.